Shalom, Shalom, liebe Geschwister. Halleluja, Herr, wir danken dir, dass wir alle hier zusammen sind. Wir danken dir, dass deine Geschwister sich zu einer heiligen Versammlung versammeln, um das Wort Gottes zu hören. Ich danke dir, Herr, für geöffnete Augen und Ohren. Wir öffnen unsere Herzensaugen und Ohren, dass dein Wort reichlich in unseren Herzen wohnen kann und dass dein wundervoller, kostbarer, heiliger Geist durch mich spricht und jeden Einzelnen bewegt und berührt, auch sich mit einzubringen, Herr, wenn es deinem Willen entsprechend ist, dich verherrlicht und dir die Ehre gibt. Das alles tun wir für dich, Herr. Dir sei der Lob, der Dank, die Ehre und die Herrlichkeit. Halleluja. Und in Jesus Christus mächtigen Namen. Amen. Ja, Shalom, Shalom, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut sehen und hören. Es ist auf jeden Fall schön, euch zu sehen, auch wenn ich euch nicht sehe. Genau, das Thema, das ich mir heute, Moment, jetzt, das Thema, was ich mir heute ausgesucht habe, ist Identität. Und genau, fangen wir zuerst mal mit einer Frage an. Was würdet ihr antworten, wenn euch jemand fragen würde, wer bist du? Wahrscheinlich, sehr schön, das freut mich, gut. Wahrscheinlich würdet ihr antworten, euren Namen, vielleicht noch ein paar Sachen, die euch ausmachen. Aber was wäre, wenn diese Person weiterfragen würde, aber was ist mit deiner Identität? Wie siehst du dich selbst? Was macht dich aus? Und wer bist du eigentlich? Was würdest du da antworten? Das sind schon ziemlich interessante Fragen, die auch nicht so einfach von jetzt auf gleich zu beantworten sind. Okay, etwas leise. Okay, ich hoffe, ich spreche jetzt einfach ein bisschen lauter, dann sollte das hoffentlich funktionieren. Okay. Genau, also unsere Identität ist deswegen wichtig, weil sie entscheidet darüber, wie wir uns sehen und wie wir auch gesehen werden und wie wir unser Leben ausrichten. Denn so wie wir sind, so leben wir. Und genau, es entscheidet darüber, mit welchem Selbstverständnis wir durchs Leben gehen, mit welchem Selbstwert wir uns selbst identifizieren, mit welcher Selbstsicherheit wir auftreten, wenn wir irgendwo sind, ob wir uns als jemand sehen oder wissen, dass wir jemand sind oder eher nicht, mit welcher Herzenshaltung wir an gewisse Dinge herangehen und mit welchem Vertrauen wir durchs Leben laufen, aber auch mit welcher Ausrichtung, wohin wir gehen, was unser Ziel ist. Das alles bestimmt auch unsere Identität und unsere Identität ist ein großer Teil davon, denn wir tun die Dinge, mit denen wir uns identifizieren. Okay. Also, es hat auch mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, weil wenn wir zum Beispiel einen Namen haben oder unsere Identität ist oft auch mit dem Ruf verbunden und dann können wir uns nicht einfach benehmen wie die Axt im Wald und erst recht nicht, wenn wir die Identität von jemand ganz Heiligem haben. Okay, wie erwähnt, bringt Identität Verantwortung mit sich und Identität prägt unser ganzes Leben von klein auf schon. Sind wir ein Unikat und das leben wir auch. Und mit den ersten Worten und Schritten haben wir schon eine Sache, die uns persönlich ausmacht, weil wir anders sind als alle anderen. Genau. Es entscheidet auch über unser Verhalten anderen gegenüber. Deswegen ist es so entscheidend wichtig, dass wir unsere wahre Identität kennen und verinnerlicht haben. Genau, Gott zeigt uns in seinem Wort ganz klar, wer wir sind und wie Gott uns sieht, also unser wahres Ich. Das, was er aus uns gemacht hat, weil das ist das Einzige, was entscheidend ist. Er zeigt uns, wie er uns sieht und wie wir uns auch selber sehen sollen. Denn mit der Bekehrung bekommen wir eine ganz neue Identität. Es ist wie bei einer Hochzeit, kann man sagen. Wenn eine Frau einen Mann heiratet, ist es meistens so, dass die Frau den Nachnamen von dem Ehemann annimmt. Und damit hat sie eine ganz neue Identität. Das heißt, sie muss ihren alten Ausweis weggeben und kriegt einen neuen Ausweis ausgestellt mit einem neuen Nachnamen. Würde sie jemand mit dem alten Nachnamen irgendwie suchen, wäre sie nicht mehr aufzufinden. Also es ist eine neue Identität, eine neue Art und Weise, sich auszuweisen. Und Genau, wir sollten uns jetzt darüber identifizieren, wie unsere Beziehung mit Jesus Christus ist. Und das tun die anderen auch, weil sie wissen, dass wir Christen geworden sind. Wir haben es hoffentlich nicht verschwiegen oder verheimlicht oder so, sondern genau, die anderen sollten es wissen und das sollte auch an unserem Leben erkennbar sein. Okay. Das heißt, wir haben eine ganz neue Stellung, eine ganz neue Position, ein ganz neues Leben. Wir haben eine ganz neue Familie. Also wir haben jetzt Jesus geheiratet und somit gehören wir jetzt nicht mehr zur Adams Familie oder zu Enricos Familie, Vanessas Familie oder wem auch immer seiner Familie, sondern wir gehören zur Familie Gottes, zu Jesus seiner Familie. Und dann lese ich jetzt Matthäus 12, 48 bis 50. Matthäus 12, 48 bis 50. Er aber antwortete und sprach zu dem, der zu ihm sagte: Wer ist meine Mutter und wer ist meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und ich lese auch Galater 3. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein Galater verschwindet irgendwie immer wieder. Galater 3, 26 bis 28. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer, ein einziger in Christus Jesus. Und das finde ich so erstaunlich. Wir sind durch Jesus Christus komplett neu definiert. Es ist egal, wer oder was wir waren, woher wir kommen, welche Hautfarbe, welches Alter. Es ist sogar ganz egal, welches Geschlecht wir haben oder hatten. Und man könnte sagen, alles Alte ist vergangen und es ist etwas ganz Neues geworden. Dazu lese ich, Moment, 2. Korinther. 5, ist das, ja, 2. Korinther 5, 16 und 17. Okay. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, also auch uns selbst nicht. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Und 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine ganz neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Genau, alles ist neu geworden. Wir haben ein neues Leben, neue Identität und eine ganz neue Familie. Gott ist jetzt unser Vater und dadurch wird unser Leben auch ganz neu definiert und nicht mehr als das Alte gesehen. Wir sind nicht mehr die Unfähige oder der Nichtsnutz, der schwarze Schaf, das fünfte Rad am Wagen, das ungesehene Kind, das ungeliebte Kind. Wir sind nicht mehr der Liebling oder was auch immer wir für Stempel aufgedrückt bekommen haben von Familie, Gesellschaft oder die wir uns auch oft selber aufdrücken, was die meisten gar nicht so in der Öffentlichkeit zeigen oder sagen. Aber wenn sie dann alleine vor dem Spiegel stehen, dann wissen sie genau, was sie sich selbst oft an den Kopf werfen. Davon bin ich auch nicht ausgenommen gewesen. Aber es ist, wie wir gehört haben, alles neu gemacht worden. Genau. Also unser ganzes Leben wird neu definiert, nicht mehr das Alte, denn er hat etwas ganz Neues aus uns gemacht. Noch eine Bibelstelle, 1. Korinther 1, Vers 30. Am Anfang habe ich jetzt noch ein paar Bibelstellen. Ich habe es aber gestern durchgeübt. Ich meine, mit 40 Minuten komme ich, glaube ich, durch. Okay, 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, Gott selbst ist der Grund dafür, dass wir jetzt das sind, was wir in seinen Augen sind. Es war also sein Wille, seine Rechtsbestimmung, es war sein Plan. Er hat es gewollt, er hat es gemacht. Und genau, niemand kann sich Gottes Willen widersetzen. Und wenn wir berufen sind, dann sind wir auch genau dafür vorbestimmt. Also absolut alles, unsere Position, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft, unsere Existenz, unsere Gaben, unsere Segnungen, sogar unser Geschlecht und Herkunft und alles, was noch alles, das ist alles in Jesus, denn wir sind eins gemacht mit ihm. Wir sind sozusagen von ihm komplett eingehüllt und sein Leben macht jetzt unser Leben aus. Genau, was das bedeutet, da kommen wir gleich zu. Gott sieht uns nicht mehr, also Gott sieht nicht mehr mich oder euch oder sonst jemanden, sondern er sieht seinen Sohn in uns. Wenn er uns anschaut, dann schaut er uns genauso an, wie er seinen Sohn anschaut. Er hat Wohlgefallen an ihn. Er liebt ihn so sehr. Es ist sein eingeborener Sohn. Es ist sein Ein und Alles. Man kann es nicht in Worte fassen. Es ist alles für ihn. Und wenn er uns ansieht, dann sieht er seinen Sohn, nicht mehr uns, nicht mehr unser altes Leben, nicht mehr unsere Sünden, nicht mehr unsere Mauern, unsere Fassaden, unsere Masken oder was wir uns alles aufgebaut haben. Er sieht das alles nicht mehr, sondern er sieht nur noch seinen Sohn und das, was er für ihn getan hat oder für uns getan hat, vielmehr. Genau, Gott Vater hat uns durch seinen geliebten Sohn komplett annehmbar gemacht, wohlgefällig gemacht, lieblich gemacht. Und das steht im Epheser 1, 5 und 6. Ja. Zettelwirtschaft hier. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Genau, er hat uns begnadigt in dem Geliebten, seinem Sohn, und so sieht er uns. Er sieht, ja, seine geliebten Kinder, dazu sind wir vorherbestimmt. So. Dazu sind wir vorherbestimmt. So wie der Vater Jesus liebt, so liebt er jetzt auch mich und euch alle auch. Denn wir sind alle eins, wie wir vorhin gelesen haben. In Christus zu sein, bedeutet auch, wie Christus zu sein. Das heißt, sein Platz ist mein Platz oder unser Platz. Sein Leben ist unser Leben. Sein Weg ist unser Weg. Seine Stellung ist unsere Stellung. Sein Name ist unser Name, seine Autorität ist unsere Autorität, sein Sieg ist unser Sieg, sein Vater ist jetzt auch unser Vater und so weiter. Man kann alles, absolut alles, was wir an positiven Eigenschaften an Jesus sehen, können wir für uns annehmen und sagen, ja, seine Barmherzigkeit ist meine Barmherzigkeit, seine Gnade ist meine Gnade, seine Stärke ist meine Stärke, sein Mut ist mein Mut und so viel. Man kann alles dort einsetzen. Jeder weiß, wo er gerade seine Bereiche hat, wo er vielleicht Hilfe oder Segen braucht. Genau. Und das sollten wir auch immer über uns aussprechen, denn das ist unsere neue Identität und wir sollten das verinnerlichen. Das müssen wir sogar verinnerlichen, weil es bringt nichts, wenn Gott uns so sieht, aber wir uns selber nicht so sehen, dann sind wir nicht mit Gottes Sicht und Willen in Übereinstimmung. Und wenn das verschoben ist, dann läuft die Kommunikation auch ganz falsch. Wir sind nicht mehr Knechte, sondern wir sind Söhne und wir sollen auch als ein Sohn vor Gott treten. Denn er möchte von uns von Angesicht zu Angesicht, dass wir mit ihm sprechen und nicht wie ein Knecht, der zum Boden spricht und nicht mit Gott spricht ins Gesicht, wie mit einem liebenden Vater. Genau, weil wenn wir das verinnerlicht haben, dann ändert sich auch unser Bild vom Gottvater. Genau, das sind alles Bibelstellen. Ich weiß nicht, ob ich die... Naja gut, Kolosser 2, 9 und 10. Kolosser 2, 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Genau, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das heißt, die gesamte Fülle Gottes, die gesamte Fülle wohnt in Gott. Und Gott selbst lebt auch in uns. Und der Gott, der in uns lebt, also Jesus lebt ja in uns. Und Jesus tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das steht in Johannes 5, Vers 19. Das möchte ich auch gerne noch lesen. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Genau. Und in Matthäus 1 steht, Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. So, und das bedeutet, dass wir dieselbe Gesinnung haben sollen. Dazu lese ich noch Epheser 1, Vers 30. Tut mir leid, ich kann die ganzen Nachrichten nicht lesen. Das bringt mich immer wieder durcheinander. Das mache ich später und dann sollte ich drauf eingehen. Epheser 1, Vers 3. Okay. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistigen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Die Fülle wohnt in Gott, Gott wohnt in uns. Der Gott, der in uns wohnt, der tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und da er mit uns ist, es ist unsere Bestimmung und unsere Identität, genau das zu tun, was wir haben, Jesus tun sehen, zur Ehre Gottes. Um ein generelles Verständnis darüber zu bekommen, könnt ihr auch Epheser 1, 3 bis 14 lesen, aber das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Okay, gehen wir zum Alten Testament. Ein Schattenbild auf das Opferlamm von Jesus Christus sind die Sündopfer und die Brandopfer. Und zwar war das bei den Sündopfern so, dass die Hand auf das Opfer gelegt wurde, um die Sünde desjenigen, der opfert, auf das Tier zu übertragen und die Sünde vor Gott zu bereinigen, weil das Tier mit der Sünde des Menschen vor Gott identifiziert wurde. Und das heißt, die Schuld wurde abgewaschen, indem der Mensch sich mit dem Tier identifizierte und die Sünde auf ihn übertrug. Bei dem Brandopfer ist das genau andersrum. Das Brandopfer war zur Freude Gottes. Und da war es auch so, dass die Hand auf das Opfer gelegt wurde. Aber weil das ja ein angenehmes Opfer für den Herrn war, ein Wohlgefallen für den Herrn, eine Annehmlichkeit, ist es auch so, dass Gott den Menschen wieder mit dem Opfer identifiziert und dass die Annehmlichkeit des Opfers auf den Opfernden übergegangen ist, weil er halt damit identifiziert wurde. Und das ist ein Sinnbild auf Jesus. Das bedeutet, der ganze Zorn, den Gott auf den Menschen hatte, er hat sich auf das Sündopfer gelegt und die ganze Freude, die Gott an dem Brandopfer hatte, hat sich auf den Opfernden gelegt, weil sie mit dem Opfer identifiziert waren. Und so ähnlich ist es auch mit uns, denn Gott hat uns durch das Opferlamm Jesus Christus vor ihm annehmbar gemacht und sogar passend für den Himmel, damit wir überhaupt einen Zugang zum Himmel haben. Denn mit Sünde und befleckt und ohne zu wissen, wer wir in Christus Jesus sind und dass wir überhaupt einen Platz dort haben und dorthin gehören, glaube ich, ist es sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, in den Himmel zu kommen. Gut, lesen wir Hebräer. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Genau, das sagte ich gerade, dass wir durch dieses Opfer ein für alle Mal verherrlicht sind und vor Gott annehmbar. und so passend für den Himmel. Wir sollen in diesem Bewusstsein, in dem Gott uns sieht, völlig zur Ruhe kommen. Das heißt, wir müssen uns nicht anstrengen. Es muss nicht viele Werke oder uns so stark verändern, denn im Endeffekt, es ist eine Realität, dass es schon vollbracht ist. Wir sind schon verändert. Alles ist schon vollbracht. Wir müssen es nur ins Sichtbare, ins Hier und Jetzt, in unser Verständnis hineinziehen, denn es ist ja da. Wir müssen es nur verinnerlichen und selber danach leben, denn oft sind wir selbst unser größter Feind, weil wir uns im Weg stehen, weil wir uns nicht, ja, aus Unwissenheit, aus Mangel an Erkenntnis, wie das Wort es einfach sagt, weil wir nicht wissen, was für eine Kraft, was für eine Macht, was für eine Autorität wir haben und was für ein Bild Gott selber von uns hat. Genau. Kommen wir zu einer Bibelstelle in 1. Johannes 4, Vers 17. 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das bedeutet, gleich so wie Jesus ist, sind wir auch. Und das bedeutet, wir sind jetzt hier auf Erden, gleich wie Jesus hier auf Erden war und sind genau wie er. Und später im Himmel sind wir, ich meine sogar jetzt schon, sind wir auch genau wie er zur Rechten Gottes. Wir haben das Leben des Richters in uns. Wir haben seine Stellung vor Gott und wir bekommen auch seine Aufgaben übertragen. Denn wir sind Stellvertreter, wir sind seine Botschafter und wir sind seine Mitarbeiter hier auf Erden. Wir haben seine Gerechtigkeit geerbt und damit auch seinen Weg. Genau. Bei Gott sind wir vollkommen in Sicherheit. Lesen wir Römer 8, Vers 1. Ich hoffe, das sind nicht zu viele Bibelstellen. Da habe ich nämlich so ein Händchen für. Aber gut. Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Genau, gemäß dem Geist zu wandeln, so wie Jesus auch. Denn so wie es damals bei Noah war, er ist in die Arche gegangen, er war dort in Sicherheit vor dem Gericht Gottes. Und so sind auch wir in Jesus Christus in Sicherheit, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir in seinem Werk bleiben, wenn wir in seinem Opfer bleiben, wenn wir nicht versuchen, uns unsere Gerechtigkeit selbst zu verdienen oder wenn wir versuchen, nur mit Jesus in den Himmel zu kommen, statt durch ihn in den Himmel zu kommen. Genau, also wir sind in Sicherheit in Jesus Christus. Mit Christus, also wir sind nicht nur in Christus, sondern wir sind auch mit Christus. Das sollte jetzt nicht falsch verstanden werden. Mit Christus im Tod verbunden heißt, wir sind getrennt von der Sünde, wir sind getrennt vom Gesetz, wir sind getrennt von der Welt, wir sind frei vom Zwang, sündigen zu müssen. Also wir sind frei von der Herrschaft der Sünde. Wir sind getrennt vom Leistungsdruck. Wir sind nicht einmal mehr Erdenbürger, sondern wir sind Himmelsbürger. Das bedeutet, für uns gelten ganz andere Prinzipien und ganz andere Gesetze. Und das lesen wir in Johannes 17, 16. Johannes 17, 16. Ein wunderschönes hohepriesterliches Gebet von Jesus. Wir sind nicht von der Welt. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das bedeutet, wir sind nicht von der Welt, weil Jesus Christus auch nicht von der Welt ist. Wir gehören zu einer ganz neuen Schöpfung, zu einer ganz neuen Spezies, wenn man so will, und zu einer ganz neuen Welt. Wir sind eine ganz neue Kreatur. Wir sind versetzt mit Gott an himmlischen Örtern und von da aus sollen wir auch regieren. Genau, der auferstandene Jesus Christus ist der Anfang dieses neuen Lebens, dieser neuen Welt. Er ist der Himmlische und wir sind die Himmlischen. Er ist das ewige Leben und wir besitzen dieses ewige Leben. Und da sehen wir auch immer wieder diese Parallelen. Es ist ein ganz neues Denken, eine ganz neue Art und Weise auch zu leben. Genau. Wir sind mit Jesus Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden zu neuem Leben. Das ist eine Bibelstelle aus Galater 2, Vers 20, wo geschrieben steht: Nun lebe ich, doch nicht mehr ich selbst lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jeder kennt sie, glaube ich, die Bibelstelle. Und dadurch sind wir versetzt an himmlischen Örtern. Und ich habe mal ein Bild gesehen, wie wir oben an einem riesigen Regierungstisch sitzen mit Jesus, wie ein riesiger runder Tisch, wie das bei den Kriegsgenerälen manchmal ist. Und es saßen so viele Menschen dort, aber ganz viele waren einfach nur so. Wie still, eingefroren. Keine Bewegung, kein Ton, keine Reaktion, nicht mal Blickkontakte, gar nichts. Augen zu, nach unten, Mund zu, kein Wort, kein, nicht mal ansprechbar. Und nur einige wenige waren wach und ich habe mich gewundert und gefragt, was ist das? Und ich meine, also ich habe die Antwort bekommen, dass wir zwar in den himmlischen Örtern versetzt sind, wir haben Regierungsgewalt, wir haben diese Macht, wir sind mit Jesus an einem Beratungstisch, weil wir in einer großen Schlacht stehen und auch eine große Schlacht bevorsteht. Nur haben viele dort keine Regierungsgewalt und sind wie eingefroren, weil sie sich nicht damit identifizieren und von ihrem Mandat Gebrauch machen, weil sie es nicht mal wissen. Sie wissen nicht mal, dass sie diese Regierungsgewalt haben, dass sie mit Jesus an einem Beratertisch sitzen, dass sie irgendwie an himmlische Örter versetzt werden oder sonst irgendwas. Und deswegen schlafen sie, weil sie gehen nicht in den Himmel. Sie verbringen nicht diese intime Zeit mit Gott und sagen: Herr, zeig mir, was dir wichtig ist. Hole mich mit dir an einen Tisch. Lass mich dein Berater sein, sei du mein Berater. Und viele machen von diesem Mandat, das sie haben, nicht Gebrauch. Genau. Gott teilt uns das ja nicht umsonst mit, sondern er sagt es uns, weil es für uns wichtig ist, für ihn wichtig ist. Es ist wichtig für unser Glaubensleben, es ist wichtig für unser Selbstverständnis, es ist wichtig für unser Selbstvertrauen und es ist wichtig zur Ausübung unserer Autorität. Denn ohne Glauben können wir gar nichts tun. Wir müssen das Wort Gottes glauben. Ohne Glauben können wir gar nichts erbitten. Ohne Glauben können wir nichts ausüben. Ohne Glauben können wir nicht einmal Gott gefallen. Es ist sogar Sünde, irgendetwas ohne Glauben zu machen. Und es ist sogar gefährlich, weil wenn wir irgendwas machen, einfach nur imitieren, ohne wahre Identität zu haben. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, sondern einfach nur irgendwas lesen und das nachmachen oder nachplappern, ohne zu wissen, was das wirklich bedeutet, dann ist es in dem Sinne gefährlich. Jeder kennt die Bibelstelle, in dem dieser Simon, der Herr Zauberer, irgendwie zu Dämonen, er wollte, glaube ich, Dämonen austreiben, meine ich, oder war es doch jemand anders, aber er hat gesagt, irgendwie im Namen von Jesus Christus. Und dann hat der Dämon zu ihm gesagt: Jesus kenne ich, Paulus kenne ich auch, aber wer bist du? Und dann haben sie, ich glaube, das waren sogar zwei, und dann haben sie richtig, richtig Dresche bekommen. Sie sind richtig verprügelt worden und sind gerade noch mal so mit dem Leben davon gekommen. Und es ist ein Sinnbild. Und im Prinzip ist es mit uns genauso. Wenn wir ohne Identität irgendwo hingehen, dann und einfach nur irgendwas machen als religiöse Übung, sage ich mal, dann kann uns das auch unser Leben kosten, das kann uns alles kosten, weil mit dieser geistigen Welt, mit Dämonen und unreinen Geistern, mit Leviathan, Isabel, mit Festungen und diesen ganzen Prinzipalien ist nicht zu spaßen. Es ist für jeden von uns ist, glaube ich, die Zeit des Baby-Christseins vorbei und wir können nicht einfach da rausgehen und meinen, oh ja, wir haben ein Schwert und mit ein paar auswendig gelernten Bibelversen um uns rumschmeißen und versuchen, ja, gewisse Prinzipien auch einzureißen, Festungen. Das muss wirklich aus dem Mandat, aus der Vollmacht, aus der Autorität kommen. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und ich habe geschrieben: Ohne Identität keine Autorität. Wisse, wer du bist und wozu du in der Lage bist. Kenne dich selbst so gut, wie Gott dich kennt. Das ist der Schlüssel. Du musst dich kennen, so wie Gott dich kennt, weil Gott traut dir Dinge zu, Gott vertraut dir gewisse Dinge an. Und wenn du dich nicht siehst, wie Gott dich sieht, dann kannst du nicht erfüllen, wozu er dich geschickt hat, diese Dinge zu erfüllen, weil wir uns selber nicht damit identifizieren können. Wir sagen, oh Herr, oh, das ist mir alles wieder zu viel und schreien direkt nach 1. Korinther 10, Vers 13. Mit jeder Versuchung, die kommt, haben wir auch den Ausweg zu sagen, nee, Herr, kann ich nicht, stopp, Hilfe, ich verstecke mich wieder, ich murmel mich ein, weil wir halt nicht wissen, hey, warum kommt das überhaupt? Ist es vom Feind oder ist es von Gott? Wenn es von Gott kommt, warum schickt Gott mir etwas, von dem ich selber glaube, nicht in der Lage zu sein, es zu meistern? So, und da stimmt ja schon wieder etwas nicht. Und deswegen sollten wir uns so gut kennen, wie Gott uns kennt. Unsere Identität entscheidet über unsere Autorität. Dazu möchte ich gerne jetzt Johannes 15, 7 lesen. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Genau. An einer anderen Bibelstelle heißt es ja auch, kauft euch Augensalbe, damit ihr erkennt und seht, was wir sind und was wir haben und was wir ohne Gott sind. Ich liebe dieses Gleichnis aus Johannes 17, die Verse 5, glaube ich, ist es mit dem Weinstock und den Reben, wo er sagt, hey, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ihr müsst mit mir verbunden bleiben. Ihr müsst in mir sein. Ihr dürft niemals auch für einen jemand, der da draußen ist, der wird nicht sagen, was siehst du dort? Und er wird nicht sagen, ja, ich sehe den Weinstock und ich sehe die Reben und irgendwas, sondern er sieht den Weinstock. Und es ist klar, dass an dem Weinstock die Reben und alles mit verbunden ist. Es ist eine Einheit. Es ist ein Eins. Genau. So, als der auferstandene Jesus die Jünger angehaucht hat, hat er uns im Prinzip angehaucht und hat uns nicht einfach nur irgendein neues Leben gegeben, sondern er hat uns sein eigenes, sein persönliches Leben gegeben. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, ihn zu erleben, ihn zu erfahren, alles, was er getan hat, zu tun, alles, was er weiß, zu wissen. Also klar, es ist ein neues Leben, aber es ist auch sein Leben. Es ist sein Leben, das wir hier auf Erden weiterleben und weiterleben müssen, sogar sollen. Genau, weil er hat ja gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu. Also, der auferstandene Jesus hat er die Jünger angehaucht und er hat nicht einfach nur ein neues Leben gegeben, sondern er hat uns sein eigenes persönliches Leben gegeben, dass wir weiterleben sollen, solange bis wir bei ihm sind. Das steht in Johannes 20, 22, aber das lese ich jetzt nicht. Genau. Er hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Und wir wissen alle, der Heilige Geist ist es, der uns zu allem befähigt, wozu Jesus fähig war. Er lässt uns sogar noch größere Dinge tun, als die, die Jesus getan hat. Er ist es, der uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat. Und das deutet darauf hin, dass wir nicht irgendein Leben leben sollen als Christen und fromme Leute, sondern wir sollen Jesus sein Leben leben. Wir sollen seine Identität anziehen. Wir sollen ihn wie ein Mantel anziehen, dass die Leute in uns Christus sehen. Genau, das ist eine Bibelstelle aus Kolosser 3, Vers 3. Jeder kennt sie. Wir sind durch den Heiligen Geist in Jesus Christus, nein, wir sind mit Jesus Christus im Vater verborgen, genau. Wir sind mit Jesus Christus im Vater verborgen. Das bedeutet, wir sind dort, wo er ist, immer, jederzeit. Wir haben, was er hat, immer, zu jeder Zeit. Wir können alles, was er kann, zu jeder Zeit. Wir wissen alles, was er weiß, zu jeder Zeit. Und wenn wir das erkennen, wenn wir das verstehen, wenn wir das begriffen haben, dann ist unser Auftrag ganz klar. Weil wenn wir seinen Auftrag erkannt haben, was er hier auf Erden war, dann ist auch unser Auftrag ganz klar. Die wunderschöne Bibelstelle aus Jesaja 61, 1 bis 3. Jesaja 61, 1 bis 3. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Amen. Und was ich so interessant fand an dieser Bibelstelle ist, gewisse Teile dieser Bibelstelle sprechen von der Vergangenheit, gewisse Teile dieser Bibelstelle sprechen von dem Leben Jesu Christi, was er gewirkt hat, aber gewisse Dinge sprechen auch erst von der Zukunft. Und da Jesus schon nicht mehr hier ist, sondern zu Rechten Gottes sitzt, ist unser Auftrag klar. Wir führen das weiter, was er getan hat. Wir führen diese Bibelstelle weiter. Wir nehmen sein Mandat, seine Autorität und leben sein Leben hier einfach weiter, als wäre er nie weg gewesen. Nur noch viel weiter, viel kraftvoller, viel ausgebreiteter, viel intensiver. Deswegen sagt er, ihr werdet größere Dinge tun als ich, weil wir ein Kollektiv sind und nicht wie er eine einzelne Person. Markus 16, 15 bis 18 brauchen wir nicht zu lesen. Jeder kennt es, es sollte jeder kennen. Und wenn nicht, dann bitte hinsetzen und lesen, denn es ist unser Auftrag als wiedergeborene Kinder Gottes. Genau. Die Menschen hier auf Erden sollen dieses Licht von Jesus Christus sehen. Sie sollen es in uns sehen. Das wunderbare, herrliche Leben soll durch uns sichtbar gemacht werden. Die Welt da draußen soll es an unserer Gesinnung und an unserem Verhalten sehen. Wir sind nicht nur in Christus, sondern Christus ist auch in uns. Das heißt, wir sind in ihm, aber er ist auch in uns. Genau, und das bedeutet, wenn wir in Christus sind, sind wir mit ihm im Himmel. Wir sind im Himmel zu allem fähig. Wir haben Annahme und eine Stellung vor Gott. Und Christus in uns bedeutet, wir sind hier auf Erden zu allem fähig. Unser Zeugnis hier in dieser Welt und auch Zeichen und Wunder. Genau, da ist der Unterschied von wir in ihm und er in uns. Christus ist das Wort des Lebens. Er hat sozusagen das wahre Leben zum Ausdruck gebracht. Also das wahre Leben, was das wahre Leben überhaupt wirklich ist. Er hat uns den Sinn des Lebens gegeben. Christus ist das Wort, Genau. Jesus ist jetzt aber im Himmel und wir sind Stellvertretende an seiner Stelle. Das heißt, wir sollen durch unseren Lebenswandel das wahre Leben zum Ausdruck bringen. Ungeheuchelt und in aller Demut, zu Gottes Ehre, nicht als Scheinfromme, die sich selbst die Ehre zurechnen. Denn alles, was wir sind, haben wir ihm allein zu verdanken. Amen. Amen. Ihm allein sei die Ehre, die Macht, der Ruhm und die Majestät von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, kommen wir zu der nächsten Bibelstelle. Philipper 2, 14 bis 16. Ich muss mich ein bisschen sputen. Die Zeit läuft auch. Philipper 2, 14 bis 16. Dort steht, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus. Amen. Genau, für uns ist der Tag des Christus schon gekommen, da er in uns lebt und für uns gestorben ist und wir sein Leben angenommen haben. Okay. Da war ich. Das bedeutet, dass Christus jetzt durch uns sichtbar werden soll. Wir sollen das Wort des Lebens darstellen und darreichen. Die Menschen sollen an uns sehen, was wahres Leben ist. Göttliches Leben, ewiges Leben. Sie sollen es spürbar, greifbar vor Augen haben. Ein Mensch wie, sie sagen immer, ein Mensch wie du und ich. Du bist doch auch nur ein Mensch wie du und ich. Aber nein, wenn sie genau hinschauen, dann sehen sie ja und nein. Denn wir sind nicht mehr das, was wir sichtbar sind, aber dennoch sind wir noch hier. Wir sind zwar noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und dadurch, durch uns werden die Menschen Jesus und Gott und den Himmel greifbar haben, weil sie erkennen, hey, was hat der, was ich nicht habe, obwohl der so ist, wie ich bin? Ne, wir haben dieselbe Veranlagung, dieselbe Voraussetzung. Wir haben alle das Gleiche. Wenn wir in Christus Jesus hineingeboren sind, dann starten wir bei Null. Und dann ist die Vergangenheit nicht mehr, wie wir gelesen haben, siehe, alles ist neu geworden. Genau. Wir sollen ihnen einfach ein Leben zeigen, ein Leben mit Gott, für Gott und durch Gott, dass Gott durch uns wirken kann. Dinge, die die Menschen nicht tun können. Und das geschieht, wenn wir das ewige Leben ausleben. Wenn der Heilige Geist die Früchte des Geistes hervorbringen und zum Ausdruck bringen kann. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung, die Früchte des Geistes. Genau, die leben wir aus. Und wenn wir das tun, dann sehen die Leute schon, dass mit uns etwas anders ist, weil das sind verloren gegangene Dinge. Genau, wenn wir dem Geist Gottes die Freiheit geben, Christus durch uns und in uns leben zu lassen, dann werden wir auch die Freiheit von Christus in unserem Leben haben. Das bedeutet, wir müssen dem Heiligen Geist erlauben, sich in uns zu manifestieren, Jesus in uns hervorzubringen und durch unser Lebenswandel zu zeigen, wie Jesus gewandelt ist. Und dann werden wir dieselbe Freimütigkeit vor Gott und den Menschen haben, wie sie Jesus Christus selber auch hatte. Genau. Dadurch wird Gott verherrlicht, weil etwas von Christus, also Gott, in den Menschen sichtbar wird. Das steht in Matthäus 5, 14 bis 16. Matthäus 5. Nicht schon wieder Markus. Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Das heißt, es wird den Menschen da draußen nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen, die Früchte des Geistes, und euren Vater im Himmel preisen. Das bedeutet, die Leute sehen an uns die Früchte des Geistes, die der Heilige Geist bewirkt, also Jesus in uns, wenn wir ihn lassen. Und sie geben damit Gott die Ehre. Sie sehen Gott, sie preisen Gott, sie verherrlichen Gott dadurch. Und in Johannes 1, 4 und 5 steht, Johannes 1, 4 und 5, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Da sehen wir es auch wieder. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist nicht gut übersetzt. Es heißt nicht begriffen, sondern heißt, sie konnten es nicht greifen, sie konnten es nicht ergreifen, in dem Sinne von erlöschen. Genau, er war das Licht und dieses Licht soll jetzt durch uns den Menschen da draußen leuchten. Richtig, denn so werden sie wieder auf Jesus aufmerksam. Und jetzt möchte ich euch einfach mal dazu anregen, dass jeder sich einfach mal selbst die Frage stellt, und ich tue es auch, wie oft ist uns im Alltag diese Wahrheit bewusst, dass Christus in uns lebt, dass wir zu allem fähig sind, dass seine Identität in uns da ist, dass wir alles überwinden können, dass wir zu allem fähig sind, dass wir sprechen und es ist da, dass wir binden und es ist gebunden, dass wir lösen und es ist gelöst, dass wir einfach dieses ja, Jesus sein Leben in uns so leben, als würde Jesus selber leben. Wie oft denken wir daran, dass Christus in uns lebt? Wie oft verzweifeln wir an Kleinigkeiten, weil wir mit unserer eigenen Stärke nicht weiterkommen? Und dann rufen wir verzweifelt nach Gott und bitten um Hilfe, ohne zu erkennen, dass Jesus doch schon in uns lebt und wir alles durch ihn vermögen. Steht in Philipper 4,13. Wir vermögen alles durch den, der in uns lebt. Aber wie oft ist uns das bewusst? Oder wie oft vergessen wir den Heiligen Geist, der in uns auf ewig lebt und uns doch an alles erinnern kann, was Jesus für uns getan hat und was er für uns getan hat, was er in uns getan hat und was er uns gesagt hat. Seine Worte, mit denen wir alle Macht haben. Sogar Jesus hat den Teufel nur entgegengesetzt, es steht geschrieben. Und der Heilige Geist kann uns immer die richtige Schriftstelle auch geben. Wie einfach wären gewisse Situationen in unserem Leben, wenn wir uns dieser fundamentalen Wahrheit alle Zeit bewusst wären und sie ständig allgegenwärtig auf die Tafeln unseres Herzens geschrieben hätten. Wie einfach wäre unser Leben, wenn wir uns dessen immer bewusst sind, dass wir, ja, wie Jesus sind, dass jeder von uns selber so wie Jesus ist. Ich lese daraus einer meiner Lieblingsbibelstellen, Sprüche 3. Sprüche 3, 3 bis 6. Ich liebe generell die Sprüche, aber wir bleiben jetzt erstmal bei 3 bis 6. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Und wie einfach wäre unser Leben, wenn wir das schon alleine wüssten. Genau, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn, also Gott, erkenne Gott in dir auch. Auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und ja, das sagt doch alles, oder? Alle unsere Pfade werden eben. An einer anderen Bibelstelle heißt es, auch in den Sprüchen, erkenne den Herrn auf all deinen Wegen, so werden sie dir gelingen. Und das bedeutet, wenn wir erkennen und verstehen, hey, Gott ist alle Zeit mit mir, so wie es Jesus selber gesagt hat, der Heilige Geist ist alle Zeit mit mir, ich bin im Himmel, egal was ich bitte, Gott wird es mir geben, weil er seinen Sohn sieht und er wird seinem Sohn niemals einer Bitte abschlagen. Ja, wenn wir das erkennen und verinnerlicht haben, dann werden alle unsere Wege gelingen. Alle unsere Wege wird er ebnen. Erkenne den Herrn in dir auf alle deinen Wegen, so werden sie dir gelingen. Amen. Wenn jemand zu mir nach Hause kommt und mich fragt, wohnt hier Enrico Wert, dann sollte ich eigentlich sagen, nein, Enrico Wert ist gestorben. Jetzt wohnt hier Jesus Christus. Und es klingt zwar lustig, aber im Endeffekt ist es ein Sinnbild auf die Wahrheit. Es ist so, unser altes egoistisches Ich ist gestorben, aber Jesus Christus lebt durch seine Auferstehung, durch die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Und ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe nicht mehr für meine Ehre, ich lebe nicht mehr für mein Leben, für was auch immer, sondern ich lebe einzig und allein für Christus, zu seiner Ehre, um seinen Namen weiter hier auf Erden zu tragen. Und den Menschen da draußen sein Licht weiterzugeben, die Botschaft, und wir leben nur noch für ihn, nicht mehr für uns selbst. Also, genau. Und wenn wir den Geist ungehindert durch uns wirken lassen und ihm den Raum in uns geben, dann werden wir die Früchte von ganz alleine, dann werden die Früchte des Geistes von ganz alleine produziert und für alle da draußen sichtbar und genießbar. Es ist wie das Sinnbild, was ich vorhin gesagt hatte. Denn auch Jesus selbst produziert andauernd diese Früchte. Er hat sie sind durch den Heiligen Geist in ihm von ganz alleine gewachsen und produziert worden, weil er sich dem nicht entgegengestellt hat und nicht konträr, also gegensätzlich gehandelt hat zu diesen Dingen. Genau, noch einmal zurück zu Johannes 15, Vers 8. Johannes 15, wo sind wir denn da? Ja, genau. Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das mit dem Jünger werden, das haben wir schon geschafft. Und das mit dem Früchte bringen, das lesen wir Johannes 15, 4, 4 Verse vorher. Da steht, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus die Früchte bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir verbunden bleibt. Und ja, Überhaupt, Johannes 15 ist ein super Kapitel, das Gleichnis von dem Weinstock und den Reben, weil im Endeffekt Jesus selbst ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Er produziert durch seinen Geist diese Früchte in uns, die wir Gott darreichen und die Gott sogar verherrlichen, die ihm die Ehre machen. Und wir müssen uns nicht mal anstrengen, sondern wir müssen einfach nur ihn machen lassen und nicht entgegengesetzt danach handeln. Wenn wir wissen, die Frucht des Geistes ist Liebe, dann sollte ich versuchen, das Gegenteil von Liebe zu vermeiden. Und so ist das mit den anderen Früchten auch. Und es steht ja auch geschrieben, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also im Endeffekt, alleine können wir gar nichts, alleine können wir keine Früchte hervorbringen, sondern nur indem wir mit ihm verbunden bleiben. Genau. Und wir sollen nicht nur Christus predigen und bezeugen, sondern wir sollen auch Christus leben. Wir sollen sein Leben leben. Genau. Weil jemand hat mal so schön gesagt, wir sind Briefe, die Jesus Christus geschrieben hat, die die Menschen da draußen jetzt lesen dürfen an uns, indem wir es ihnen zeigen. Und genau, wir sind Briefe von Jesus Christus, die von den Menschen gelesen werden. Gott schenkt uns das rechte Maß an Selbstverleugnung und Hingabe, um seinen Willen zu tun. Er ist es, der uns das alles ermöglicht. Die Frage ist nicht, wie viel Bibelwissen habe ich oder was für eine Position habe ich im Reich Gottes oder was sind alles meine tollen Werke, die ich schon gemacht habe oder mache. Es bringt nichts, Jesus sein Leben zu imitieren, sondern wir müssen es verinnerlichen und ihn wirken lassen, denn er selbst ist es, der das Wollen und das Vollbringen macht. Nicht wir machen irgendwas, sondern wir sollen einfach nur zulassen. Wir sollen uns hingeben und ihn machen lassen und uns ihm nicht in den Weg stellen. Denn wie ich schon gesagt habe, oder wie Dietmar das auch immer so schön sagt, Gott hat keine Bremse. Die einzige Bremse, die Gott bremst, sind wir selbst. Wir sind die Bremse, die Gott bremsen kann. Aber im Endeffekt, Gott selber hat keine Bremse. Er ist immer auf Gas, auf Weiterbringen, auf Früchte bringen, auf Ewigkeit abgezielt und genau. Also es geht nicht darum, wie toll wir Jesus schon imitieren können oder wie viel Bibelwissen wir haben, welche Position oder was auch immer, sondern es geht darum, wie viel Christusähnlichkeit wird in meinem Leben sichtbar. Und nicht für uns selbst, weil wir können uns auch mal ganz leicht belügen, sondern für die anderen. Was sagt mein Bruder, meine Schwester, meine Schwiegermutter, mein Arbeitskollege, die Menschen da draußen, der Postbote oder wer auch immer, die Menschen, mit denen wir so den Umgang haben, was sagen die? Wie viel Christusähnlichkeit ist an unserem Leben schon sichtbar? Und wenn wir uns mal durch die Augen der anderen betrachten, dann wird uns das auch ziemlich schnell bewusst, wenn wir unser Verhalten reflektieren. Deswegen ist Reflektieren eine ganz besonders wunderschöne Eigenschaft, die viel zu selten auch gepredigt wird. Also es geht darum, wie ähnlich bin ich dem Herzen und dem Wesen des Sohnes Gottes? Das ist eine Frage, die wir uns täglich stellen sollten. Nicht wie viele seiner Werke kann ich schon imitieren, denn die Werke kommen von ganz alleine. Wie geschrieben steht, das Wollen und das Vollbringen kommt von Gott. Da habe ich ein bisschen vorgegriffen gerade. Es gab einen Mann, das fand ich auch so schön, es gab eine Geschichte von einem Mann, der war auf Missionsreise im Ausland und nach einer gewissen Zeit wollte das Team ihn nach Hause schicken, weil sie dachten, dass er für die Reise ungeeignet ist, da er einfach unfähig war, diese Sprache zu lernen. Und nach einer gewissen Zeit war es halt so, dass sie ihn nach Hause schicken wollten, weil er die Sprache nicht lernen konnte. Jedoch war genau dieser Mann derjenige, der für die meisten Bekehrungen und für das meiste Interesse der Menschen gesorgt hat, weil genau. Er sorgte für die meisten Bekehrungen und für das Erstaunen der Menschen. Und alle anderen, nicht von seinem Team, sondern die anderen, die beteten und bitteten inständig, dass er bleiben dürfte, weil er Jesus Christus so ähnlich war. Und das ist ein tolles Gleichnis, ein tolles Beispiel, weil er hat sozusagen mit seinem Verhalten und mit seinem Leben das ausgedrückt, was seine Lippen nicht aussprechen konnten. Wir können alle ganz super viel toll die Bibel hoch und runter erzählen. Wir können so viel von den Früchten des Geistes und von auch was wir nicht alles Tolles erzählen können und wer was gepredigt hat, was wir so gelernt haben. Und ja, es ist, wie Milena sagt, eigentlich ist es schon erstaunlich, dass unsere Köpfe noch nicht geplatzt sind vor lauter Bibelwissen. Und das alles können wir auch wunderbar hoch und runter erzählen, stundenlang. Aber wo zeigen wir mit unseren Taten, dass es Jesus gibt, dass er lebt? Weil die meisten da draußen, die verschließen die Ohren, wenn es um Jesus geht, wenn es um Gott geht, wenn es ums Evangelium geht, weil sie für die Worte taub gemacht sind. Sie sind, ja, taub. Und sie verschließen sich selbst auch dafür. Aber wenn sie sehen, wie wir uns verhalten, wie wir uns geben, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir mit bösen Menschen umgehen, wie wir mit Menschen umgehen, die gerade mal echt einen schlechten Tag haben oder an uns ihre Aggression und Wut rauslassen, dann sind die Momente, an denen wir wirklich so an unsere Grenzen kommen, wenn es weh tut, wenn es piekst, wenn es richtig unangenehm wird, wenn es sich anfühlt, als würde man brennen. Das sind die Momente, in denen sich zeigt, wie ähnlich bist du Jesus? Wie ähnlich bist du Jesus? Wie gehst du mit diesem Konflikt um? Und ja, das sind dann auch die Momente, wo die anderen Menschen ganz genau hinschauen, weil der Feind, der liebt es, da hinzuschauen, weil er genau weiß, das sind die Momente, in denen Anrechte geboren werden. Und deswegen schauen die Menschen da ganz besonders hin. Und wenn wir dann Jesus zeigen, wenn wir dann sein Leben leben, sein Verhalten ausleben und so sind wie er, dann werden die Leute staunen und dann werden sie fragen, neugierig und gucken und sagen, wow, was war das? Wieso ist dieser Mensch so anders? Was ist das? Und dann haben wir die Gelegenheit zu sprechen, weil dann sind die Herzen auf. Genau. Gottes Ziel für uns ist es, dass wir Christus immer ähnlicher werden, jeden Tag. Wir sollen ihn jeden Tag immer besser kennen und lieben lernen. Und dass die Menschen an unserem Wandel erkennen, dass er es ist, dass nicht wir es sind, sondern dass er es ist, dass er in uns leben kann, ist auch sein Wille und dass er durch uns sichtbar wird. Genau. Und so können wir uns auch mal die Frage stellen, was denken andere, wenn sie mich oder mein Verhalten sehen? Wo habe ich noch Raum, den ich nicht Christus zur Verfügung gestellt habe? In welchen Bereichen steht mein Licht noch unter dem Scheffel? In welchem Bereich lebe ich noch, als würde ich für mich selbst leben oder meine eigene Identität nach vorne tragen? Und wie kann ich mir in jeder Lage meines Lebens, in den großen und in den kleinen Momenten dieser Wahrheit bewusst sein, dass Jesus Christus in mir lebt? Welche Teile meiner Persönlichkeit entsprechen noch mir selbst und nicht seiner Identität? Genau, das war's. Heiliger Geist, bitte hilf uns, immer mehr zu erkennen, wer wir in Christus Jesus sind, wie der Vater uns sieht, wie wir die Worte, die wir so lange schon kennen und lesen und wissen, nicht nur im Kopf haben, sondern wie sie in unser Herz hineinrutschen können. Denn aus dem Herzen wird das Verhalten gesteuert, das Verhalten der Menschen. Und wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und Herr, hilf uns, das rechte Maß an Selbstverleugnung zu haben, aber auch nicht mit einer falschen Demut zu sagen, wir sind nichts, nur Dreck von der Erde, sondern zu erkennen, durch dich sind wir nicht mehr Dreck, denn du hast uns zu himmlischen Örtern versetzt. Wir sind zu Rechten Gottes. Er sieht seinen Sohn. Wir wollen immer mehr dein Werk in uns aufnehmen, deine Liebe, dein Verständnis von deinem Willen, deinem Leben, dass wir nicht immer bitten, Herr, wenn dies oder das oder jenes dein Wille ist, sondern dass wir wissen als Söhne und Töchter, was der Wille des Vaters ist. So wie wir wissen sollten, was der Wille des Sohnes hier auf Erden war, nämlich den Willen des Vaters zu tun und zu verherrlichen. Heiliger Geist, lehre uns, bringe uns zu dem Punkt, dass wir Täter des Wortes werden, dass wir anfangen, das umzusetzen, was wir so viele Jahre jetzt schon gelernt haben, Herr. Hilf uns zu laufen, nicht nur noch mehr übers Laufen zu lernen oder anderen zu predigen, ohne es selbst zu tun, Herr. Hilf uns, ungeheuchelt zu sein und immer mehr von dir und von deinem Willen in unserem Leben hervorzubringen. Lass uns das Licht sein, was den Menschen leuchtet und lass uns Wegweiser sein in dieser dunklen, finsteren Welt, in denen die Menschen umhertappen und nicht einmal wissen, worüber sie stolpern, Herr. Hilf uns, da ein Licht zu sein und ihnen zu zeigen, worüber sie stolpern und ihnen einen Weg zu dir weisen, Herr, denn, ach ja, Herr, hilf uns, dass wir dich verherrlichen und dich hervorbringen an unserem Wandel. Amen. Ja, Amen. Ehre sei dir, o Herr. Halleluja. Liebe Geschwister, wenn jemand von euch Fragen, Anregungen oder irgendetwas sagen möchte, dann jetzt gerne. Ich würde euch noch 3 Minuten bis 10 nachgeben, um euch mit einzubringen. Und dann können wir uns auf das Abendmahl vorbereiten. Danach, in der Zeit wird Silvia gleich noch ein Lied spielen. Und ja, genau. Darum geht's. Das ist das. Halleluja. Könnt einfach die Mikrofone anmachen, weil ich glaube, ich sehe nicht, ob ihr die Hand hebt oder nicht. Fühlt euch deswegen also ganz frei, einfach zu sprechen. 66 Nachrichten, ja, ihr habt es ja echt gut gemeint. Oder sind das bestimmt meine ganzen Bibelstellen, ne? Halleluja. Wenn wir uns den Ordnungen Gottes unterordnen, erhalten wir ein persönliches Mandat von Gott. Amen, so ist es, Stefanie. Ohne Identität keine Autorität. Intimität, Identität, Autorität. Sehr gut, Susanne. Genau. Ja, nicht voneinander trennbar. Amen. So schön. Ihr habt so viel geschrieben. Halleluja. Sehr, sehr gut. Danke. Der Herr möge euch reichlich segnen. Halleluja. Amen, Amen, Amen.
Darf ich was sagen, Enrico?
Ja, gerne. Gerne.
Andrea hier aus Malta.
Shalom.
Also erstmal, ich bin so gesegnet, wie du das so schön erklärt hast. Und ich finde es fantastisch. Und der Herr sagt ja auch, es geschehe nach eurem Glauben. Und ich glaube, alles, was der Herr für uns hat, wenn wir es nicht glauben, können wir es nicht empfangen. Und ja, ich glaube, wir dürfen wieder neu Gott glauben lernen, dass er zu seinem Wort steht und dass alles, was er sagt, Gesetz ist, dass er zu seinem Gesetz steht und dass wir es glauben wollen. Und ich habe heute so eine wunderbare Nachricht gehört, die hat mich echt erweitert in meinem Denken, dass Gott eben kein Mann oder kein Mensch ist. Gott ist Geist. Ihm ist alles möglich zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Bereich. Und wir sollen wieder von der Größe Gottes einfach beeindruckt sein, dass er mit unserem Verstand nicht zu erfassen ist und dass ihm alles möglich ist und dass er es tun will. Und wenn wir doch nur glauben würden. Und den Glauben schenkt uns ja auch Gott, aber wir entscheiden uns, glauben zu wollen und er hilft uns, dass wir glauben können und dass wir einfach wieder neu, da möchte ich uns alle ermutigen, wieder neu glauben, dass er alles in einer Sekunde komplett verändern kann. Und murren und klagen kommt ja auch nur, weil wir Unglauben haben. Also wenn ich glauben würde, dass Gott so ist, wie er ist, würde ich doch nicht murren und klagen. Das zeugt doch nur von meinem Unglauben. Und Herr, vergib uns dafür, ja, wo wir ihn so klein gemacht haben, wie so ein Mensch oder mit uns verglichen haben. Das ist ja eigentlich schrecklich, aber wir haben es doch so oft getan. Und der Herr möchte uns da rausholen aus dieser Falle, dass wir ihn zu Menschen machen oder wie ein Mensch, dass er wie ein Mensch ist, wie wir sind, ja. Und wenn uns dann Menschen verletzt haben, hört mir auch ganz viel, dann sind viele enttäuscht oder zeigen einfach, dass sie keinen Glauben an Gott haben, weil Gott ist nicht wie ein Pastor, Gott ist nicht wie ein Mensch, der uns verletzen kann, sondern er ist Liebe, immer gut. Ihm ist keine Finsternis und er will, dass wir wirklich Gläubige sind, weil dem Gläubigen ist ja alles möglich. Und wenn wir nur ein Senfkorn an Glauben haben, können wir Berge versetzen. Ja, und wenn ich dann auch glaube oder einfach mich entscheide, wenn ich einen Spiegel angucke, dann will ich mich nicht mehr richten. Ich will, für mich war es heute der Körper, ja, da will ich glauben, was Gott über mich sagt und nicht, was der Teufel über mich sagt oder ich selber über mich denke. Und er will uns ganz neu verrücken eigentlich in diese. Ja,
Ja.
in seinem Glauben und dass wir einfach empfangen durch Glauben. Ja.
Steht ja auch geschrieben, Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Das finde ich auch so schön. Und ja, das stimmt. Wir sind tatsächlich Verrückte. Jeder von euch ist ein Verrückter oder eine Verrückte, wie die Welt uns auch so gerne so leichtsinnig nennt. Aber tatsächlich sind wir nicht mehr von dieser Welt und wir sind von dieser Welt in die unsichtbare Welt verrückt worden und somit sind wir Verrückte. Genau, Halleluja. Okay, dann würde ich sagen, bereiten wir uns aufs Abendmahl vor, Silvia. Oder hatte noch jemand etwas zu sagen? Ich habe noch gesehen, irgendjemand hatte die Hand gehoben. iPhone von Jeppo. Achso, das war wahrscheinlich Andrea, ne? Okay. Super, okay. Silvia, bist du da?
Heute komm ich vor dich her, bring dir mein Gebet. Sprech es aus in deiner Kraft, in Autorität. Deine Liebe bleibt bestehen, dein Wort hat Gewicht. Darum ruf ich deinen Segen über uns ins Licht. Shalom.
Tief im Herz, Ganzheit, Heilung, befreit vom Schmerz. Sicherheit in dunkler Zeit, Gottes Nähe macht dein Leben weit.
Gesundheit, Kraft für jeden Tag, Versorgung, die dich tragen mag. Versöhnung, Liebe für alle Zeit, sein Shalom macht dich bereit. Shalom. Gott ist mächtig und gnädig, voller Liebe und Barmherzigkeit. Sein Shalom bleibt ewig gültig, besteht für uns in Ewigkeit.
Halleluja, sehr schön. Danke. Ich hoffe, ihr seid alle fürs Abendmahl vorbereitet. Gibt es Freiwillige, die das gerne machen möchten? Ich habe gesehen, dass Yvonne sich sehr viel mit einbringt und auch Andrea. Genau, also Yvonne, bist du schon wieder da? Doris?
Ja.
Warte, nein. Du musst erst mal warten, bis du was ankommst.
So. Ich muss erst mal warten.
Ja. Andrea, du bist das, ne?
Andrea und David, ja, aus meinem.
Ja, der Mann von Andrea.
David war so forsch gerade.
Gerne, Stefanie, du kannst gleich gerne Zeugnis darüber geben. Aber suchen wir, Yvonne, da bist du ja wieder. Magst du dann das Abendmahl machen mit der Andrea? Ist das okay? Ich frage jetzt einfach mal so spontan, weil du hast dich auch so schön mit eingebracht.
Ja, ich glaube, das würde ich lieber der Andrea.
Nein, wir machen es zusammen.
Nein, ehrlich. Das ist,
Wenn du dich nicht bereit fühlst, ist okay. Dann
genau, ich würde es gerne. Aber vielen Dank für die Frage.
Gerne.
Danke.
Okay, ja. Gut, dann sagen wir einfach, Andrea, dann machst du und dein Mann ist zusammen. Dann setzt ihr direkt den ehelichen Segen auch frei.
Super, so machen wir es.
Okay, damit fängt an.
Ja, wir danken dir, was du vollbracht hast. Und ja, es war auch in einem Abend wie dieser, da warst du mit deinen Jüngern zusammen im Obergemach, hast das letzte Mal mit ihnen genommen und du nahmst das Brot, danktest und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Ja, und so wollen wir dem Vater danken, dass er dich gesandt hat, Jeschua. Und wir wollen dir danken, dass du nicht, dass du es einfach nicht, dass du dir nicht zu schade warst, deinen Leib für uns hinzugeben. Und in deinem Leib, du bist mit einem gesunden Leib wieder auferstanden. Und so wollen wir wirklich dieses Brot jetzt in dem Gedenken an den Tisch nehmen. Und jetzt gebe ich weiter. Dasselbigen nahm auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und sprach:
Ja, das ist mein Blut, was ich für euch vergieße. Und in diesem Blut ist der neue Bund. Und Vater, ich danke dir einfach für das Blut Jeschuas. Dieses Blut, dieses, was Überwinterblut ist. Dieses Blut, was jede einzelne Sekunde Sünde überwunden hat. In diesem Blut ist dein Leben, Jeschua. In dem Blut ist das himmlische Leben. Und in deinem Blut ist auch das Leben des Vaters. Dein Blut ist heilig. Dein Blut ist mächtig. Dein Blut ist Autorität. Dein Blut ist Sieg. Dein Blut ist Kraft. In deinem Blut ist der Sieg über die Welt.
Amen.
Und dieses Blut soll uns heute wirklich Kraft geben, Heilung schenken. Und auch wieder erinnern, dass du dich als Opferlamm und auch als Brandopfer gegeben hast. Du hast die Sünden auf dich genommen und du hast sie abgewaschen durch dein Blut. Aber du bist auch ein Wohlgeruch für den Vater.
Oh, ja.
Ein Wohlgeruch.
Danke schön.
Und wir wollen deiner gedenken und wir wollen auch dieses Blut zur Ehre deines Opfers einnehmen. Und wir wollen teilhaftig sein an dir und deinem Opfer mit Brot und Blut.
Amen.
Halleluja. Danke. Danke, ihr Lieben. Gesegnete Grüße nach Malta. Halleluja. Stefanie, du hast das Wort.
Ja, schönen guten Abend. Meine Stimme ist noch nicht so ganz in Ordnung, aber ich muss kurz was erzählen, weil das genau zu dem Lied passte, was du gerade, also was abgespielt wurde von Silvia und was auch total zum Thema passt von heute. Wir haben eine neue Heizung und heute ist ein Heizungsmotor gekommen, der musste die überprüfen, also alles ganz anders. Es ist nicht, also keine normale Verbrennungsheizung. Und jemand steht vor der Türe, den ich noch nie gesehen habe. Ich kannte die alle immer, diese ganzen Heizungsmonteure. Und ich kannte ihn nicht. Und ich hatte den Verdacht, dass er Muslim ist. Dann bin ich mit ihm in den Keller runter und habe einfach mich dazugestellt. Und weil ich will wissen, wer bei mir im Haus ist und was er da so macht. Und habe so ein bisschen mich unterhalten. Er war ganz nett, hat alles ordentlich gemacht. Und dann habe ich den gefragt, so persönlich, ob er an was glaubt. Ja, er glaubt an Allah und so. Dann habe ich gefragt, ob er denn irgendwie schon mal Allah erlebt hätte. Da hat er gesagt, ja, wollte um den Vater werden und das hat dann geklappt. Und dann habe ich natürlich Zeugnis gegeben von Jesus, dass ich ihn jeden Tag höre und was auch immer. Und ich merkte aber sofort, stopp. Nicht predigen, sondern einfach nett sein. Ja, einfach nur nett sein und in seiner Nähe sein. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich ihm da so ein bisschen die Sachen hochgetragen, weil der ist ganz viel Kisten und alles, was er alles gebraucht hat. Und er hatte so ein schönes Stück, wie er unterzeichnet hat, diesen Vertrag, was er gemacht hat, aus Holz. Und dann hat er gesagt, ob ich den haben will. Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich brauche ich ihn nicht, ich finde ihn nur schön. Und als er unten gewesen ist, weil alle kennen mich da bei dieser Ausstellungsfirma. Also ich glaube, ich bin, die haben schon Bibel von mir, ich habe für alle schon gebetet. Und er hat gesagt, es könnte sein, dass sie mich kennen, weil ich bin gläubig und Christin. Da sagt er, ja, ich habe schon gesehen, sie haben ein großes Schild Shalom stehen. Also wenn man reinkommt, ist da ein Shalom-Schild, ja genau zum Thema. Und er war ganz ernst, er hat sich auch hat sich auf nichts eingelassen. Ich habe nur dann gesagt, wenn was Schlimmes passiert, einfach immer Jesus rufen, habe ich auch gemacht, und er ist da, er hilft sofort. Und dann schenkt er mir diesen Holzstift und packt alle seine Sachen. Ich habe das ja hochgetragen, das war aber nett, sagte er. Sag ich, ja. Dann sage ich, ich wünsche Ihnen alles Liebe und Gottes Segen. Und er war immer die ganze Zeit ernst, ne? Und dann habe ich gesagt, und Shalom. Und dann konnte es nicht verbeißen. Er musste lachen, ja, er musste, weil es war zu viel Liebe. Also ich habe nicht rumgepredigt, das habe ich nicht gemacht, ja. Ich habe einfach nur, ich war nett, ne, und es war wie so eine Überführung. Und es ist die Tat, wie wir es machen, ja, nicht in Druck und so, weil bei Muslimen muss man einfach vorsichtig sein. Und ich weiß, das Wort Shalom hat bei ihm ausgelöst, dass er lachen musste, ja. Und dass irgendwas in seinem Herzen passiert ist. Und deswegen, weil das heute passiert ist, muss ich das einfach kurz erzählen. Und das passt so sehr zu dem, was du heute gepredigt hast. Und das hast du ganz, ganz toll gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich.
Dankeschön, Stefan.
So, Halleluja. Das ist natürlich alle Ehre dem Herrn, aber trotzdem
deine super. Heilung und Wiederherstellung deiner Stimme in Jesu Namen.
Ja, ich war jetzt 4 Tage gelegen, aber es kommt langsam wieder, ne?
Die Reinigung.
Das war's von mir. Shalom.
Hallo. Halleluja. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, beenden wir den Gottesdienst mit diesem wunderschönen Wort. Shalom, Shalom. Immanuel und Gottes Segen für jeden von euch. Danke fürs Zuhören und dass ihr dabei wart.
Shalom, Shalom. Danke, Enrico. Sei gesegnet.
Shalom, Shalom.
Shalom,
Enrico.
Shalom.
Shalom,
shalom, shalom,
shalom,
shalom,
shalom,
shalom.
Ihr seid so süß.